SRF 1.
Donnerstagabend nach den 9 ganz herzlich willkommen bei der Mundart-Sendung Schnabelweid. Und diese Sendung, die steht ganz im Zeichen vom Walliser Dialekt und von den Walliser Geschichten. Von den Wallisern sagt man doch immer, sie sagen «Äs» für Männer, «Z Kurt» oder «Z Paul» und nicht für Frauen wie in anderen Dialekten. Stimmt das wirklich? Der Alois Grichting, der Spezialist für das Walliserdeutsch.
Das kann ein Kind sein, richtig, sächlich. Ein Kind, «Äs». Und ein Mann, da sagt man zum Beispiel «Es riecht fällig». Das heisst, er trinkt ziemlich. Ja. Und bei der Frau sagt man «Eu es», genau gleich wie bei euch. Also für alle drei, sächlich, männlich und weiblich, kann «Es» alles bedeuten.
In diesem Fall bin ich Adi Küpfer und «Es» Adi begleitet euch durch die Stunde. Redaktion zu Markus Gasser. Wir wünschen euch einen guten Abend mit uns.
Mies Wallis, das ist das schönste Land, was gibt's. Mies Wallis, hat ein toller Wegstuhlit, was gibt's. Wo der Alex Gletscher liegt und unter das Matterhorn steht und am Volk von Wallis hat der Herrgott sicher euch viel Freude. Ihr leist nichts von niemandem, lass sagen.
Nein!
Ja, nicht einmal vom Bundeshaus in Bären.
Nein!
Im Wallis regiert's nicht das Schweizerland, nein, nur der gesunde Menschenverstand.
Mies Wallis, das ist das schönste Land, das gibt's. Mies Wallis, sei der Baller, wächst du lieb. Wallis.
Die besten Jäger von der Schweiz, die Heiber.
Jawohl!
Die schiessen sicher nicht nur auf die Geier.
Nein!
Der Wolf und Euder Lux, die will mal jagen. So kann man die Grünen saugen plagen. Hier äusser Schweiz, dort muss ich kritisieren.
Ui!
Hier die Gehirn zu viel Fanta konsumieren.
Rösch!
Als Antwort will ich nur mal sagen, der Fanta mögen wir gut vertragen.
Mies Wallis, das ist das schönste Land, das gibt. Mies Wallis, er hat aller wächste Leute. Mies Wallis, das müssen das allerliebste vom Herrgott sein. Mies Wallis, drum schickt er schon immer so den Sonnenschein.
Na, der Stunz und Wockerberg, das Hermannshaus und das Legendal, Grängels, Game und Leiter, Gefährder, Windus, alles im Rundel.
Mies Wallis, das ist das schönste Land, was gibt. Mies Wallis, hat der Donner wegstuhlt. Mies Wallis, das müssen das allerliebste vom Herrgott sein. Mies Wallis, drum schickt er schon immer so viel Sonnenschein.
Jede und jeder im Wallis kennt ihn. Das Hans Rüedi, da bei uns auf SRF 1 mit Miss Wallis. Und es ist eine spezielle Sendung heute, Mundartsendung Schnabelweid, weil wir einen speziellen Dialekt unter die Lupe nehmen, nämlich das Walliserdeutsch. Und warum das ein spezieller Dialekt ist, das erfahrt ihr jetzt gerade. Ich sage nur das Stichwort Mittelalter. Unser Mundartredakteur Markus Gasser gibt für einen jetzt hier im Briefkasten nicht Antworten auf Fragen von Hörerinnen und Hörern, sondern er gibt Antworten auf Besonderheiten vom Walliserdeutsch. Wenn ich beispielsweise eine Walliserin oder einen Walliser höre reden, dann erkenne ich das sofort und weiss, klar, das sind Walliser, die reden Walliserdeutsch. Warum ist das so eindeutig? Das wollte ich von Markus Gasser wissen.
Ein Dialekt erkennt man zuerst
eigentlich an seinem ganz eigenen Sound, am Klang. Also mir geht es einmal so. Und dann, wenn man es ein bisschen genauer anhört, dann an bestimmten Wörtern und an bestimmten Lauten, die in ihrer Mischung dann eindeutig sind für einen bestimmten Dialekt. Also, ever Bord ist offen, Gäber zu den Hieschern oder Schischenbrüff gegangen. Das ist einfach zweifellos eine Walliserin oder ein Walliser, der das sagt. Auch wenn ich das jetzt da vielleicht nicht ganz perfekt ausgesprochen habe.
Aber es klingt wunderschön, wunderschön. Danke. Ever Bord ist offen, Bord ist Türen, nehme ich an, Gäber zu den Hieschern. Häuser, Hieschern.
Ja. Yeah.
Und sie ist im Brüff gegangen. Gut, das kennt man im Brüff. Das ist überrufen.
Das ist überrufen,
genau.
Und beim Bord zeigt sich die Nähe vom Walliserdeutschen zum Französischen und zum Italienischen. Bord, Porta, das ist die Tür. Ich habe für die zwei Sendungen über das Walliserdeutsche, also heute und nächste Woche, ganze Zeilen von Gedichten und Geschichten gelost und gelesen. Und ich muss sagen, so viele Wörter, die ich nicht verstanden habe, habe ich das Gefühl, habe ich noch nie erlebt. Jetzt, jeder Dialekt hat ja seine Eigenheiten, aber das Walliserdeutsche, das hat wirklich ganz viele Eigenheiten.
Wobei, wenn ich so an das Seislerdeutsch denke, mit den Berries aufspannen, wenn es regnet, dann ist das auch so nicht wahnsinnig für alle klar, oder?
Ja, das stimmt, aber Seislerdeutsch ist insofern nicht das beste Beispiel, weil das eben gerade der Dialekt ist, der am nächsten beim Walliserdeutschen ist. Also die sind sich sehr ähnlich. Man kann trotzdem sagen, dass das Walliserdeutsche innerhalb der Deutschschweizer Dialekt eine Sonderstellung einnimmt. Und das sieht man auch daran, dass die Sprachwissenschaftler unsere Dialekt normalerweise in drei Kategorien einteilen, eben aufgrund von typischen Merkmalen. Im Norden, im Osten und im Mittellang redet man Hochalemannisch. Der Dialekt der Alpentäler sagt man Höchstalemannisch. Und dann gibt es eben noch das Walliserdeutsche als eigene Kategorie.
Was meint man damit, das Walliserdeutsche als eigene Kategorie?
Also wenn man vom Walliserdeutschen redet, dann meint man zuerst natürlich das deutschsprachige Oberwallis, östlich von Sierre mit den Seitentälern. Und man meint aber auch die Gebiete, wo im Mittelalter Walser oder eben Walliser ausgewandert sind, also die deutschsprachigen Gebiete im südrätoromanischen Bündnerland, Walsertal, Safiental, Obersachsen zum Beispiel, und die deutschsprachigen Gebiete im Tessin und in Oberitalien, Bosco Gorin und Pomat zum Beispiel. Wobei dort das Deutsch heute praktisch verschwunden ist, leider. Und all die Gebiete, wo Walliserdeutsch geredet wird oder eben worden ist, all die werden sprachlich als Reliktgebiet bezeichnet, weil es in diesen Dialekt Überbleibsel, eben Relikt aus früheren Zeiten hat, wo die meisten anderen Dialekte sich davon wegentwickelt haben. Gewisse Merkmale hat das Walliserdeutsche noch fast genau gleich wie das Althochdeutsche. Also wie die deutsche Sprache, die zwischen dem 8. und dem 10. Jahrhundert geredet wird. Das ist schon verrückt. Und das ist natürlich nur wegen der extremen Isolation vom Wallis so möglich gewesen. Im Süden ist das Italienische, im Westen das Französische, im Norden und im Osten sind die Alpen, die nur wenig Austausch erlaubt haben. Jetzt seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ist das natürlich auch anders geworden und entsprechend verändert sich das Walliserdeutsche heute wie alle anderen Dialekte auch.
Aber ich könnte mir schon sagen, das Walliserdeutsch fällt eigentlich auf, weil es so altertümlich ist.
Das kann man so sagen, genau.
Könnt ihr ein paar besondere Sprachmerkmale aufzählen? Also gibt es da ein paar Beispiele?
Zu den auffallendsten Merkmalen, was praktisch nur im Walliserdeutschen gibt, gehört, dass gewisse S zu einem Sch werden. Also sie ist Schi, sechs ist Sechs oder eben Häuser sind Hieser. Und dann kann man insgesamt sagen, dass Walliserdeutsch weniger abgeschliffen ist als andere Dialekte. Es hat eben alte Formen aus dem Mittelalter behalten. Zum Beispiel Vorsilbe und Endsilbe beim Verb. Hochdeutsch gegangen ist in den meisten Dialekten zu gegangen verschliffen. Im Walliserdeutschen, vor allem im Lötschental und westlich von Visp, dort sagt man aber noch wie im Mittelalter gigangu und das Gleiche bei gibrungu. Ähnlich ist es bei vielen Verkleinerungsformen und bei Pluralformen. Die meisten Dialekte machen hier einen sogenannten Umlaut, das heisst, sie verändern den Vokal, also aus der Vogel wird das Vögeli, aus O wird Ö. Aber im Walliserdeutschen bleibt das O erhalten, dafür ist die ganze Form viel komplizierter, also Vogelti, Vogilti oder Vogulti, sagt man dann. Und dann noch der Plural von Nagel, das ist nicht Nägel, von Hammer nicht Hämmer, sondern Nagla, Hamra. Also das sind alles so altertümliche Formen, tönt aber schön, oder?
Das tönt sehr schön, vor allem die Vorstellung, dass Walliserdeutsch so fast ein bisschen mittelalterlich tönt, ist auch noch so schön. Also dann könnte man sagen, mit dem Hamra Nagla einschlagen.
ungefähr so. Also bei mir ging es durch. Ich weiß nicht, ob Walliser zufrieden wäre mit der Aussprache.
Also gut, dann würde ich es so mal lassen. Ich möchte noch ein bisschen weg von diesen Lauten und von der Grammatik und noch ein bisschen über spezielle Wörter reden, Markus Gasser. Was fast jeder Deutschschweizer und jede Deutschschweizerin kennt, das ist ein Brüff oder ein Brie für Ufen und Abend. Das ist aber auch typisch Walliserdeutsch, oder?
Ziemlich typisch, ja. Im Schweizerdeutschen Wörterbuch ist «am Brüff» oder «em Brüff» auch für das Berner Oberland angegeben. Aber «em Brüff» und «em Brie», das gilt eigentlich schon als typisch Walliserdeutsch. Allerdings gibt es im Wallis nicht nur «em Brüff», sondern auch noch viele andere Formen, nämlich «em Üff», «em Brüff», «der Dier Üff», «der Üff», «Üff», «fer em Brüff», «fer em Brüff», «fer em Üff» oder «fer Üff». Also ganz viele Varianten. Die gleiche Vielfalt gibt es dann auch bei «em Brie», also abwärts, aber auch bei allen anderen Richtungsadverbien wie «do» und «dort», «do he» und «dort he», «innen», «aussen», «dinnen», «dussen» und so weiter. Das ist vielleicht nicht ganz zufällig, dass es in dieser gebirgigen Landschaft mit vielen kleinen und grossen Räumen so viele verschiedene Richtungsadverbien gibt. Der Toni Lacker aus Reckingen im Obergoms hat dazu ein Gedicht geschrieben, wo er mit diesen unglaublich viele Richtungsadverbien spielt. Und ich schlage vor, dass wir uns das schnell anhören.
Ein Brief und ein Brie. Es ist halt so, man kommt nicht davon. Eins hin und her, ein Ho und ein Ga. Eien, ein Machen, ein Brüchen, ein Briechen. Obschi und Nitschi, verrüchen, vereichen. Ein Müs und ein Mie, siehe drunter und drüber. Appen und Uppen bis dahin am Uber. So geht's eben im Leben, trotz ewigem Streben. Ein Brief und ein Brie, einmal für uns, der für ich, und meistens nicht zu knapp, ständig auf und am ab.
Das Gedicht «Ein Brief und ein Brie» vom Obergomser Toni Lacker. Und Markus Gasser, von wo kommen jetzt die Wörter aber eigentlich «Ein Brief und ein Brie»?
Genau genommen heisst «Ein Brief wieder hinauf» und «Ein Brie» wieder hinunter. Man unterscheidet also zwischen einmal raufkommen oder einfach raufkommen, dann sagt man «üf» oder «drüf» und immer wieder raufkommen, «em üf» oder «em brüf». Das «em» oder «embr», das ist verschliffen aus «aber», wo «wieder» bedeutet. Das kennt man aus dem Wort «abermals», «wieder einmal», «noch einmal». Also «em brüf» hat ursprünglich «aberüf» gelutet und «wieder ufe» bedeutet. Und «em brie» heisst genau genommen «aber in», also «wieder hinein». Mit «hinein» ist eigentlich «ins Tal hinein» gemeint, also eigentlich heisst es «Tal einwärts», aber es bedeutet auch ganz allgemein «durab», «abwärts».
Das war ein Einblick ins Walliserdeutsche mit dem Markus Gasser. Und heute haben wir so ein bisschen auf den Klang von diesem Dialekt geschaut und auf die Richtungsadverbien. Nächsten Donnerstag nehmen wir uns dort die speziellen Walliser Wörter vor, so etwas wie, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Bosne. Ein Wort für Gespenste, so Spuk in dem Sinn. Jetzt gerade aber tauchen wir dann in die Welt der Walliser Sagen und vom Geschichtenverzähler Djoko. Das geht in ein paar Minuten nach der Sagenhaft, die gestohlene Geiss.
Slay me, 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 sl lacht Fremdlin hoch, weil dein Wies probier hoch und der Mathieu hat Schillaver vier hoch. Z'go quer gesam, lot Knochen hüf und leg dat hüt vom Näschi drüf und flüht. Paar Worte wie uns geissig ist, wieder lebig zu sein. War der Hirt der Nacht, mit geissig ist, und wer bei Herz macht, da hat es die Erlin lange gesehen. Er hat sich gefragt, was dir
Das ist die Sendung «Schnabelweit» bei uns auf SRF 1, die Sendung, die um Mundart geht. Und heute ist das Walliserdeutsch zu Gast bei uns. Und wir haben vorhin gehört, was die speziellen Eigenheiten von diesem unverkennbaren Dialekt sind. Und jetzt wollen wir uns eine Geschichte anhören im Walliser Dialekt. Genau genommen im Dialekt vom Goms, also vom obersten, östlichsten Teil vom Wallistal. Dort im Dorf Reckingen wohnt der Bernhard Schmid und alle kennen ihn dort unter dem Namen Djoko. Der Djoko führt in Reckingen ein Hotel und seit vielen Jahren macht er jede Woche für seine Gäste einen sogenannten Abendsitz. Also ein Zusammensitzen und Plaudern am Abend, wo er Sagen und Geschichten aus dem Wallis erzählt. Und eine von diesen Geschichten, die hören wir uns jetzt an. Waldbrüder heisst sie. Ein Waldbruder ist ein Einsiedler, ein Geistlicher, der allein in der Wildnis gelebt hat und der nicht nur das Volk und das Vieh beschützt hat, sondern auch Kinder gebracht hat, bevor im Volksglauben der Storch die Aufgabe übernommen hat. Und von so einem solchen Waldbruder handelt jetzt eine Geschichte.
Der Waldbruder oben auf der Stahle. Ja, die Stahlenkapelle, das ist eine stattliche Kapelle. Im Hintergrund der Kapelle ist das Blindentelli mit einer grasgrünen Kiehalper und an deren Beruf gegen den Grazühe ein Schafalper. Früher hat in der Kapelle ein Waldbrüder gewohnt. Das war der, der noch vor dem Storch der Leiter Mämmini gebrungen hat. Heutzutage im aufgeklärten Zeitalter will davon natürlich niemand mehr etwas wissen. Die Reckiger haben dem Waldbrüder einen Zeller an die Kapelle gebaut und haben ihn mit Speis und Trank versorgt. Dagegen hat er für Ski betten, damit das der Herrgott das Volk und das Vieh beschützen tut. Der Waldbrüder, das war ein fleissiger Better. Einmal vor dem Hochaltar, der auf der Seite bei der Mütter Gottes und der beim anderen Seitenaltar beim heiligen Wendelin, dem Patron der Hirten und der Bäuer. Der Better hat Mordekai jedes Mal vor dem Better die Glocke zu leiten. Das haben sie natürlich unten am Dorf verkehrt und sie sind stolz gsi auf ihre frommen Waldbrüder. Und das Gebet hat verfangen. Auf der Kiehalper sind die Leute und die Fee gesund gsi. Die Fee hat schön Milch gegeben und im Herbst war der Keller voll gsi von erstklassigem Käse. Gare haben sie dem Waldbrüder als Dank etwas vom Alpnutz Öno gegeben. Auf der Schafalper haben sie aber gespässigerweise mehr Miese gehabt. Im Herbst haben da gewinnen so 20 bis 30 Schlachterrippe Deutinnen gefehlt. Als Suche hat nichts beschossen. Sie haben den Einsiedler gebettet, das Gebet zu verdoppeln, doch auch das hat nichts verfangen. Immer im Herbst haben einfach 20, 30 Tierchen gefehlt. Einmal im Herbst, bei der Jagderöffnung seien die drei Jäger kurz nach Mitternacht schon ins Blindentelle gegangen, damit das der Jahr schon in der Heitere auf ihrem Posten siege. Unterwegs hätte ich da so vier Fremde getroffen, jede mit einer schweren Burde auf seinem Buckel. Das müssen wohl vier Schmuggler sein, haben sie zuerst gedacht. Und dann haben sie angefangen miteinander. Anhand von der Sprache haben sie schon gemerkt, dass das keine Gummini sind. Dann, anstatt Insch, haben sie Isch gesagt. Anstatt Hirme, haben sie Hirmu gesagt. Und anstatt Käse, haben sie Käse gesagt. Das ist den Jäger wirklich wahrhaftig spässig vorgekommen, dass die ausgerechnet über die Stelle, über die Grenze gehen, da, was doch zinnerst innen noch nur so halsbrecherische kleine Wege hat. Warum gehen die echt nicht über den Simplon oder über den Albrun oder über zwei Spargenvogelte oder über den Montemoro-Pass nach Italien? Das da ist ne wirklich kurios vorgekommen. Und dann, wenn die vier nur schattenhalb nebst der Däfene, der dir im Brie gehen wollten, haben sie langsam ein schlechtes Gefühl bekommen und sie haben sie näher ins Gebäck genommen. Die Schmuggler haben dann noch Unleidungen bekommen, aber da sind sie natürlich an die Letzte geraten. Die drei Jäger, der Weibel Josef Franz, der Meier Tuni Hans und das Balisch Johann Hans Baptist, das da sind die drei trunke Mannine gewesen. Zwei haben die Schmuggler in Schach gehalten und der dritte hat sie untersucht. Ist das Menschenmägli, hat er zumal gehört, als zusammen frisch gemetzgetes Schaffleisch. Sie haben sie gepackt und haben sie im Dörfli in einen Gemeinkeller eingesperrt. Das Fleisch haben sie dem Pfarrherr gegeben, dass sein Speicherle gerade in der Nähe war. Am anderen Tag hat sie den Richter verheert, und sie haben bekannt, dass der Wahlbrüder, das sei ihre Etro, also ein nächstes Verwandte. Und das hätte ich in seinem Auftrag gemacht. Schon seit Jahren hätte ich immer das Gleiche gemacht. Die sind natürlich die Jäger ein Prüf auf der Stahle, die sie Oberschelm reichen. Der da sei ganz bequem auf seinem Nest gelegen, hätte da mit einem Güte am Schafli in meinem Land hantiert und genagelt, die Fies haben unter der Decke Viecher gelutzt und am grossen Zähnen siege ein Glockenseil dran gewesen. Und jedes Mal, wenn er sie gemottet hätte, hätte halt der Kaller von der Glocke angeschlagen und das hätte man dann unten im Dörfli geliehen. Also hätte dich einmal ein Draht, Bescheisser und Pfuscher, die Leute hintergegangen, die doch stattlich viel von ihm gehalten haben. Sie haben den Waldbrüder reisefertig gemacht und sind mit ihm nach Reckingen zugegangen. Auf dem Abstieg sind sie unwortlich zugegangen. Ich hätte da auf alle Fälle nicht Waldbrüder sein. Am anderen Tag haben sie die fünf Schelmer an Ketten geheftet und sind mit denen der ihrem Brie auf Sitter vor das bischöfliche Gericht. Von dem Tag an ist der Schaf auf der Schafalpa nichts mehr geschehen.
Der Einsiedler selber, der mit seinem Gebet eigentlich die Leute und Tiere schützen sollte, also selber der Schafdieb gewesen. Und der Waldbruder ist nicht einmal erfunden, wie der Djoko an Markus Gasser erzählt hat. Der Djoko, der in seinem Hotel jede Woche für seine Gäste einen sogenannten Abendsitz macht, wo er eben Sagen und Geschichten aus dem Wallis erzählt.
Der Waldbruder, der hier bei der Stahlerkapelle war, das war so eine Figur, die eigentlich hatte die Tiefgabe gehabt, zu nutzen, dass innen auf der Alpen gut geht und eben und andererseits hat er auch Leute engagiert, für die ganzen Schafe und Lämmer zu metzgen im Herbst. Ja.
Also das ist eine historische Figur, der Waldbrüder?
Der Waldbrüder hat es einmal da gegeben, ja. Aha.
Der Erzähler Djoko nimmt also etwas auf, was es wirklich gegeben hat und macht daraus eine Geschichte. Walliserdeutsch ist aber nicht Walliserdeutsch. Was es da alles für Schattierungen gibt und Unterschiede, dieser Frage gehen wir jetzt gleich nach.
Es war der 3. Juni, ein warmer Oberwalliser Nachmittag. Meine Brüder und ich, wir haben zu Hause gekehrt, Lag für Lag. Und wenn es Zeit ist, war für die Nacht, sind wir heim. Hey, alles lag an. Ja. Mütter, ich sehe, putze die Schuhe und lädt sie vorne alle stehen. Nachher seht ihr, sie hege etwas gekehrt, wenn sie im Dorf sie gesehen. Das Franz Josef.
Rose von der Schmitta ist über die ganze Brücke zu Brieg. Der Vater meint der Mama, warum damer die Teller geschwellt nimmt. Ich hab immer gesagt, dass mein Franz Jose etwas nicht ganz stimmt. Und ob ich nicht noch heige gerät mit ihm vor der Kirche und am Amt. So kommt es halt uns, als sei der Vater und hat noch ein Stück Brot verlangt. Er hat noch gestern schnell noch gesehen am Bahnhof, na wo der und jetzt heisst Franz Jose sie, über die Gunter Brieg und Brieg. Die Mütter sagt, was ist los, hast du denn keinen Appetit? Ja, der ganz Morgen kochen und du hast weder Hunger noch Zeit. Ja, und der Pfarrer hat noch schnell ein kurzes Besuche gemacht. Und er hat viel mal gedacht, für dich lade ich am Sonntag zum Nacht. Er hat ein Mädchen gesehen, das hat uns gesehen, so wie ich auf den ersten Blick. Als unter Franz Jose sie gestanden auf der Konterbrücke zu bringen. Jetzt ist ein ganzes Jahr vergangen, seitdem wir die Geschichte haben gekehrt. Und meine Brüder hat eine Freude und eine Mami, die gerade läuft und lehrt. Ein beige Grip hat gewählt, der Vater ist gestorben und dran. Die Mütter mag nicht mehr, seitdem, wo er sie hat verlassen. Und ich gehe viel zurück, kehre der Wetterung. Und kriege Blumen, bringt was er von der Gunter Brücke zu bringen. Ich kriege Blumen, bringt was er von der Gunter Brücke.
Sina, da bei uns auf SRF 1 in der Mundartsendung Schnabelweid, heute ganz am Walliserdeutsch gewidmet. Und gerade vorher haben wir eine Geschichte gehört, wo sich vier Schafdiebe im Goms verraten haben, weil sie Isch statt Insch gesagt haben und Käse statt Käse. Und darum können sie keine Einheimischen sein. Und der Alois Grichting aus Brieg hat ein Walliserdeutsch Wörterbuch geschrieben und er bestätigt, dass das so stimme.
Ja, eindeutig. Der, der Isch sagt und Käse, das ist einer vom unteren Teil vom Wallis. Und der, der Insch sagt und Käse, der ist im oberen Teil. Genau.
Es gibt also nicht einfach das Walliserdeutsch, sondern es gibt innerhalb vom Walliser Dialekt grosse Unterschiede. Und über die Unterschiede hat sich der Markus Gasser mit dem Alois Grichting unterhalten. Der Alois Grichting ist heute 81, ist Mathematiklehrer gewesen im Kollegium zu Brieg, hat aber immer viel mehr gemacht als Schule gegeben. Unter anderem eben auch das Buch «Walliserdeutsche Wörter» geschrieben. Warum er das Wörterbuch zusammengestellt hat, das wollte Markus Gasser von ihm zuerst wissen.
Ich habe eigentlich da mit dem Wörterbuch probiert, eine Sprachsicherung zu machen. Das könnte man so sagen. Weil ja alles zusammen so in dem Gebiet stark im Wandel ist, habe ich da irgendwie nur Sprachsicherung gemacht.
Im Wörterbuch unterscheidet er, woher das Wörter kommen, also dass sie sehr unterschiedlich sind, je nachdem, im Obergoms oder im Raum Brieg oder im Lötschental oder im Simplongebiet, hat er dann da Korrespondenten in diesen Tälern gehabt, die er haben können fragen, wie sagen denn dir dem und so weiter?
Ja, es war so, ich habe das Wörterbuch angefangen zu schreiben, indem ich zum Beispiel ein Wort gemacht habe. Und dann habe ich von dem Wort gesagt, ist das ein Nomen, ist das ein Verb? Dann habe ich eine riesige Sammlung bekommen von 800 Seiten ungefähr, ausgedruckt, einspaltig. Und dann konnte ich das an Gewerbsleute verteilen. Mit denen konnte ich dann so vorgehen. Die haben mir auf diesen Seiten, wo einspaltig alles geschrieben war, haben die ihre eigene Nennung geschrieben, wenn die verschieden war. Wenn es genau gleich war wie ich, haben sie nichts gemacht. Und sonst haben sie dann nachher geschrieben, voilà, wir reden so. He?
Das heisst auch, dass das in diesem Wörterbuch eigentlich der aktuelle Wortschatz ist, also nicht der historische Wortschatz.
Man kann sagen, dass das eigentlich die Alltagssprache ist, die wir im Oberwallis haben. Das war eigentlich das Ziel. Es ist eigentlich nur eine Sammlung von 9'000 vielleicht bis 10'000 Wörtern, die einfach die Alltagssprache wiedergeben.
Dir unterteilt im Wörterbuch die Dialektvielfalt vom Walliserdeutschen in Ost und West grob mit dem Zentrum Visp. Was sind die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale oder warum in Ost und West teilt?
Also, da möchte ich mal vielleicht sprachgeschichtlich vielleicht gerade etwas sagen. Die Walliser, die Alemannen sind sehr wahrscheinlich ins Wallis eingewandert über Gums, um die Jahre 800, 900 nach dem Tod Karls des Grossen. Man weiß nicht genau, wann. Und dann sind die in diese Gegend gekommen, wo eine franco-provenzalische Sprache ist geredet worden. Dann haben die nachher die franco-provenzalische Bevölkerung sehr wahrscheinlich langsam ist das gegangen, nicht in einer Revolution, doch allmählich zurückgedrängt, bis in die Gegend von Leuk, bis Siders, ungefähr da, wo der Pfinnwald heute ist. Und man nimmt an, dass die Einwanderungswelle durch verschiedene Pässe erfolgt ist ins Wallis, über Grimsel, Furka. Man nimmt auch an, eventuell Lötschenpass oder so. Denn es ist unerklärlich, wieso da in Visp, wie ihr vorher gesagt habt, eine Grenze besteht. Und zwar, die Grenze kann man grob skizzieren, die im unteren Teil von Fisch bis Leuk sind die Endungen auf U. Ich sage zum Beispiel ein Glocku, ein Tassu, ein Machu und so weiter. Im oberen Teil sagt man Glocka, Tassa und so weiter. Endungen sind ganz anders. Und das ist auch zum Beispiel das Perfekt, ist ganz anders. Wir sagen da weiter ab, gigango, im Sinn vom Althochdeutschen, Repetition, gigango, im Gums sagt man gange, ja, und eine ganz starke Aufhellung in Richtung Gotthard ist da feststellen, im Gums, ja. In diesen Gifren sie schwie, ja, hat unser Lehrer immer gesagt, und ich sage unten an, da unten an, in diesen Gufren sind schwie, aber im Gums sagt man, da unten in diesen Gifren sie schwie, das ist eine ganz andere Sprache. Und die Sprache ist interessanterweise ist da eine Theorie, die ein gewisser Herr Rübel beschrieben hat, die sogenannte Q-Grenze, in dem nämlich von Visp abwärts und von Visp aufwärts verschiedenfarbige Kühe sind im Wallis. Noch heute teilweise, wenn es nicht Ehringer sind, sind es braunvieh, brüne Kühe im Oberwallis und gefleckte bis Leuk und da. Das ist ganz interessant und die Kuhgrenze geht scheinbar, wie der Herr Rübel eben beschreibt, auch durch die andere Schweiz durch. Zum Beispiel Freiburg ist gefleckt und die anderen sind anders und reden auch ganz anders. Ich kann das nicht entscheiden, ob das ursprünglich verschiedene alemannische Stämme mit anderem fähig sind. Jetzt muss ich euch etwas sagen. In mir drei, ich bin vom Teil gegen Westen, also gegen Siders-Leuk in Agan, bin ich gewesen. Da hatte ich immer das Gefühl, dass Braunvieh, die Kühe, die im oberen Teil des Wallis sind, sind irgendwie krank. Das ist nicht gutes Fee. Wir müssen geschickt haben. Und meine Frau ist hier in Riebrig aufgewachsen, am oberen Teil. Die hat das Gefühl, die braunen Kühe sind super und die anderen sind schlecht. Das hat so sind wir irgendwie geprägt durch die Zweiteilung.
Also das ist auf jeden Fall eine Kulturgrenze, die sich in der Landwirtschaft zeigt und in der Sprache zeigt.
Ganz klar. Gell, im unteren Teil haben wir noch Reben. Und ihr habt eine Landwirtschaft, die anders gestaltet ist als im Gums. Zum Beispiel die Gummer müssen wenig wässern, da ist mehr Niederschlag. Hingegen in den Leukerbergen oder auch in anderen, sagen wir Schattenbergen, da sind überall Wasserleitungen. In unserem Berg sagt man denen auch Zone. Das Wort Zone setzt sich jetzt durch, aber das ist nicht überall im ganzen Wallis. Das ist nur darum gekommen, weil irgendjemand ein Buch geschrieben hat über Zonen. Ja, aber im Prinzip sind es Wasserleitungen. Wie sagen, in Leuk nur Wasserleitung.
Gibt's so ganz unterschiedliche Wörter West-Ost, also für die gleiche Sache, dass man ganz ein anderes Wort braucht, so wie jetzt das Beispiel Zonen, Wasserleitungen?
Ja, geltet. Unterschiede zwischen dem Gums und Leuk feststellen ist in jedem Fall kein Problem. Da gibt es so Häufer. Ich kann zum Beispiel nur ein Wort sagen, der Schweinfickler. Schweinfickler ist für die Gummer ein Schweinstall auf der Alpen zum Beispiel. Und wir brauchen das Wort überhaupt nicht. Wir sagen ein Schweinstall oder so etwas. Oder Menschen. Unter Menschen würdet ihr eben einen Mensch verstehen. Aber im Gums ist ein Mensch, ein Mensch ist ein Rind, ja, ein Rind, das jetzt sehr schmal dreht. Und das brauchen wir unten aber heute nicht. Und wenn der Pfarrer predigt auf einer Kanzel, ihr Menschen da und so weiter, dann müssen wir aufpassen. Gell? Dann muss man aufpassen mit Menschen im Gums, weil das eben euer Rind kann sein.
Jetzt sind aber die Unterschiede nicht nur Ost-West, sondern auch von Tal zu Tal. Also das Lötschental ist ganz eigen. Ist das heute auch immer noch hörbar?
Gell, wir haben im Wallis, im Haupttal, haben wir heute schon einen Angleichungsmechanismus, der läuft. Die Leute durch die Mobilität, die enorm gewachsen ist zwischen diesen Dörfern, ist auch eine Sprachangleichung da. In den anderen Orten, zum Beispiel Zermatt, oder Lötschen, die sind geografisch abgeschlossen. Die reden schon noch eigen. Gell? Aber im Haupttal ist leider langfristig eine Angleichung feststellen.
Jetzt kennt man ja Walliser aus den Medien gut. Beim Sport Rainer Maria Salzgeber, bei unserem SRF 1 der Moderator Michael Brunner oder der Patrick Rohr. Wenn man die hört, dann hat man immer das Gefühl, ja doch, Walliserdeutsch versteht man eigentlich noch gut. Wenn ich aber dort die Sagen, CD los von Walliserdeutsch, dann habe ich plötzlich das Gefühl, ich verstehe die Hälfte nicht mehr. Gibt es da wie verschiedene Walliserdeutsch? Eins, wo man redet, wenn man mit einem Ausserschweizer wie mir zu tun hat, und eins, wo man redet, wenn man unter sich ist. Tut man sich doch ein bisschen anpassen.
Ja, man muss sich anpassen. Die Radiosprecher, Fernsehsprecher wie Paddy Rohr oder eben die, die ihr gesagt habt, die haben sich schon irgendwie angepasst, ein bisschen. Aber man kann anpassen, was heisst das? Die Geschwindigkeit müssen wir einmal beeinflussen. Gell? Ihr könnt zum Beispiel einen Saserkehr reden. Da habe ich Probleme, das zu verstehen, weil das so schnell manchmal geht. Oder ein Lötschentaler. Da habe ich Probleme, weil ich die Wörter gar nicht kenne.
Ist doch tröstlich, dass ein Einheimischer wieder Alois Grichting, der selber Spezialist für Walliserdeutsch ist, auch nicht alle Walliser Dialekte einfach so versteht. Also nicht verzweifeln, wenn man mal das eine oder andere Wort nicht gerade versteht. Zum Beispiel auch in den Sagen und Geschichten, die Bernhard Schmid erzählt, der Joko, wie ihm alle sagen. Von ihm haben wir schon eine Geschichte gehört in dieser Stunde, die von den Schafdieben und vom Waldbruder. Und nach Max Lesser und Markus Flückiger erzählt uns der Joko, was an seinen Geschichten eben so alles läuft. Und er erzählt uns dann auch noch mal eine.
Thank you.
Abendsitz beim Joggen. So heisst der Sagen- und Geschichtenabend, wo der Bernhard Schmid aus dem Goms wöchentlich für seine Gäste macht. Ein Abendsitz, das ist nach dem Walliserdeutschen Wörterbuch ein Abendtreffen zu Hause oder bei Nachbarn. Markus Gasser, Mundart, Redakteur von der Sendung Schnabelweit, hat vom Joggen wollen wissen, ob das Abendsitzen im Wallis auch noch heute gepflegt wird.
Also der Abendsitz in dem Sinn, wie man es hier in dem Buch von Alois Grichting definiert wurde, ist, kennt man wahrscheinlich nicht mehr so, aber es ist doch etwas, wo ich das Gefühl habe, was wieder mehr kommt, nämlich auf die Tür kann es ja nicht sein, dass sich jeder Mensch am Abend immer wieder zurückzieht, die Individualisierung von der Gesellschaft. Und der Abendsitz ist ja doch noch etwas gewesen, wo man eben zusammengekommen ist, wo man Geschichten uns getäuscht hat, wo man erzählt hat, aber eben ist einfach ein Treffpunkt gewesen. Das müssen wir halt auch wissen. Der Abendsitz ist ja halt etwas gewesen, wenn man früher sich vorstellen tut, dass der ganze Winter die Dörfer, der Schnee nicht weggeräumt wurde, ist man darauf angewiesen gewesen, auf die Dorfgemeinschaft. Das war da gewesen, wo man sich getroffen hat.
Hat man dann mehr Probleme besprochen und Tagwerk erzählt oder hat man mehr Sagen, Geschichten erzählt?
Ich glaube, das war aber alles gewesen. Das war einfach gewesen, Geschichten erzählt, der Tagrevue passieren, zusammenhocken, aber ein bisschen Tabak schicken und so, wir haben ein paar Schnupftabak, die ihren Brief in die Nasenlöcher eingewirkt oder eine schluckige Trüche und die Frauen haben ein paar ihre Hausarbeiten gemacht oder ihre Arbeiten gemacht. Einfach so, und natürlich auch im Abendsitz, die verbotenen Tänze, ist natürlich schon unser Thema gewesen, dass man hinterher mal halt beim Abendsitz auch etwas gemacht hat, was man sonst vielleicht nicht hätte dürfen machen.
Und jetzt habt ihr das selber wieder aufleben in eurem Hotelbetrieb, Abendsitz beim Joggen. Das ist ein wöchentlicher Anlass, wenn das Hotel offen ist für die Gäste. Was läuft da?
Aber angefangen hat es eigentlich so, wir hatten früher, wir sind jetzt schon 27 Jahre hier, wenn wir so im Winter hinter mal Fackelwanderungen gemacht haben, mal ein Gast gesagt, Jesus, jetzt so in der Finsterie, so richtige, grusige Geschichte, das wäre es doch noch etwas. Und so bin ich einfach da drauf gekommen und mache jetzt das schon mehr als 20 Jahre, einfach einen Abend, wo ich Sagen erzähle, zwischendurch durch auf dem Hackbad etwas spielen, vielleicht auch noch eins oder das andere Lied hier in unserer Gegend mit der Gitarre begleiten.
Ihr habt eben eine CD aufgenommen mit solchen Geschichten, die ihr auch erzählt. Und im Booklet drin steht, als Überschrift über die Geschichten steht, Zellete, Luginen und Sagen. Sagen, das kenne ich, das weiss ich, was ist, aber was ist ein Zellete und was ist ein Lugi?
Luginen ist auch noch etwas gewesen, was man vielleicht hier vor 20, 30 Jahren noch mehr gemacht hat, dass man einfach einem irgendeinen Bären hat angekriegt, einfach eine Geschichte erfunden, die nicht wahr ist. Und Zellete ist vielleicht auch so ein Oberbegriff, der von Erzählungen kommt, Zellete, was man so erzählen tut, so Geschichten, die im Prinzip von einer Generation zur anderen weitergeht. Schon 100 und aber 100 Jahre und niemand erlässt mich. Oben an Nüellerich, ein paar Dörfer hier weiter in ihrem Beruf, hat einmal vor ein paar Jahren einen so richtigen, einen geschintigen, einen gittigen Mann geklebt. Einen so richtigen Hosenschießer und Sand im Spalter. Er selber hat einen Mord, einen Polygel gehabt, hat aber immer Angst gehabt, die eigenen Leute, die können immer mal das ganze Geld reichen. Und so hat er mal alles zusammengeramisiert, hat es in eine Zinnkanne eingeschunkert und hat es, das war bei seinem Acherli, in einen Garten drin getan. Viele Jahre später ist der Mann hier im Gommatelli in grosse Not gewesen. Man hat nichts mehr zum Knuscheln und zum Bioschen gehabt. Die Likene haben fast nicht mehr gewusst, wo uns und her. Sie haben überall nach etwas Brüchbarem gesucht. Und trotzdem ist das Herz von diesem gittigen, geschintigen, öhlerischen Herz und verschlossen geblieben. Und einmal ein Tag, in einer pechschwarzen Nacht, ist das Manni ausgezogen, ist in Schiss Acherli gegangen, hat die Zinnkanne fichert noch und ist der Dere ins Agenatelli eingeschult. Da hinten, wo er von allen Seiten zu Wasser kommt, ist hinten beim Brickelte über die Brücke drüber gegangen, ist genau 100 Meter der deren Beruf gegangen, damit dass er da mal der Schatz öds nachts wieder finden könnte und hat da alles zusammen ausgegraben, hat die Zinnkanne drin getan, hat alles zusammen mit mir gezogen gemacht und ist dann im Amorio-Tempo wieder müssen nach Höhlerich geschönet, damit dass er ja noch vor Tagesheitere wieder in seiner Wohnung ist. Kurze Zeit später aber hat das Gütsmanni ausgeschnüffelt gehabt, das Zeitliche hat er gesagt gehabt. Scheiss ganz vermegen hat kein Mensch gefunden. Und schon bald später haben die Liegende gesagt, wenn wir da innen ins Agenatelle gehen, am Abend in den Finstern und da über den Bach drüber müssen gehen, da gegen das Geistern und Bozen. Und so, wir haben sogar gesagt, wenn wir da drüber gehen, müssen wir sich mit Teufel sprengen, bekritzen, dass wir da überhaupt noch drüber gehen dürfen. Und so ist nachts niemand mehr in die Irre gegangen. Und viele Jahrzehnte später sieht man, sieht einmal ein junger Bauer mit seinem Butschi in einem wunderbaren Herbsttag der Dere ins Agenatelli gegangen, hege da welcher Holz gespalten, damit, dass er der im Winter und im Christmonat beim ersten Schnee das Holz könnte im Bre nach Uelrichen schlitteln. Es sei ein wunderbarer Tag gewesen. Die Lärchenbäume haben alle zusammen so in einer goldgelben Farbe geglitzert. Der Himmel sei blau gewesen, man hatte wunderbare Sicht gehabt. Die Männer sei flott vorwärts gekommen, haben das ganze Holz auf das Metermass gesagt gehabt. Und Scheiss Butschi haben so ein Stecke in der Hand gehabt und haben mit dem Stecke in dem Boden ein so Loch gegraben. Und aufs Mal sei das Butschi mit seinem Stecke gegen etwas festgekommen. Es hege weiter gegraben und weiter ausgemacht. Und aufs Mal hege er eine Zinnkanne in der Hand gehabt. Hege die Zinnkanne aufgetan und gesehen, dass er alles zusammen voller Gold, Geld und Silber sei. Und das Butschi hege gehört, Vater, Lotz, aber was ich hier gefunden habe. Der Vater hat zuerst gedacht, das Butschi hat aber ein paar Steine, ein paar Kufferlinge, ein paar Sachen da gefunden, hat dem nicht Wert gegeben. Und nach einer Zeit, wo der Butschi noch immer äusser Schicht war, ist der Vater dann endlich auch zurückgekommen. Und wenn er gesehen hat, dass er so viel Gold und Geld und Silber drin ist, hat er sich ganz gickrig und gierig auf die Zinnkanne draufgestützt. Und in dem Moment ist ein Geissbock aus dem Bodenfächer gekommen. Der Vater ist erklepft und ist weggelaufen und hat zuerst nicht an Scheiss Butschi gedacht. Dem Butschi, dem sei aber nichts geschehen. Wohlappa hege den Geissbock probiert zu flattieren und zu scharwenzeln, hege das Butschi probiert zurückzuziehen zu der Zinnkanne. Hat man sogar unsere Hand geschleckt an der Hand, wo noch keine Schuld daran haftet tut. Denn dieser Schatz ist durch schuldige Hand in den Boden gekommen, so dass nur Unschuldige denen wieder die Fächer lüpfen können. Aber irgendes wie hat sie das Butschi nicht mehr zurückziehen, weil er Angst und Wahrscheinlichkeit hat, dass er sich mit dem Geld täte besudeln. In dem und aufs Mal kehrt sich der Butschi um, sieht, dass sein Vater schon stickelt in ihrem Brie ist, läuft in einem Tempo dem Vater nach und in dem Moment hat der Geissbock mit einer menschlichen Stimme, die durch Mark und Bein gegangen ist, in die Nacht uns gehört. Der Butschi hat zwar zuerst nichts verstanden, wenn er unten beim Vater war, haben sie gehört, was der Geissbock da gehört hat. Schon 100 Jahre und niemand erlässt mich von dem Schatz, den ich den Hungrigen vorenthalten habe. Gittige, geschintige und ungerade Leute, die müssen einmal einen Tag stehen, aber Gott erbärmlich biessen.
Also die Moral, die Gitzigen, die müssen büssen nach dem Tod. Was hat das auf sich mit dem Büssertum?
Also Büssen ist das zentrale Thema von der Sagen, von den Erzählungen und Zählen, die es gibt. Und Büssen sind einfach solche, die zurückkommen, ihr Urrecht wieder in die Kreditür. Und als Grundlage von dem ist einfach die Meinung der Leute, dass nach dem jetzigen Leben ein Weiterleben gibt. Und das Gute, was man getan hat, und das, was bei einem weniger gut geraten ist, da nach oben genau gewogen wird. Und besonders die Leute, die hier unten an dir müssen, die geblagert, getratzt und nicht zu kurz sind gekommen, für die war es gewöhnlich eine Hoffnung gewesen, dass es da nach oben trotzdem eine Gerechtigkeit gibt und dass das Leben erträglicher ist gewesen für die Leute, weil sie gewusst haben, da nach oben gibt es noch so eine Gerechtigkeit. Und für uns heutzutage sind natürlich die Strafen unheimlich streng, wenn man es denkt, 100 und aber 100 Jahre und noch immer das gute Mann dahinter an der Agena beten und warten, bis wenn er endlich erlöst wird, zeigt vielleicht uns ein bisschen aber das harte Leben, das vielleicht die unsere Vorfahren in den Bergen und diesen abgeschiedenen Tälern hatten.
Kann man denn sagen, dass die Walliser einen besonderen Hang zum mystischen, magischen, übersinnlichen, zum Aberglauben haben?
Ich glaube schon, muss jeder vielfach eben, dass die Leute einerseits eine grosse, tiefe Religiosität haben, aber andererseits, dass einfach die Geschichte eben die, das Mystische, das Gespässige, das Unerklärliche auch scheinen Platz in ihrem Leben haben. Und an und für sich ist auch kein Widerspruch. Einerseits Glauben an einen Herrgott und einfach auch das fließende Beten vom Rosenkranz und eben andererseits erzählen von diesen Sachen, die man nicht erklären kann, ist ja nur aus unserer heutigen Sicht in sich ein Widerspruch. Wenn man sich vorstellt, die Leute haben nie gerne gehabt, wenn man auf ihre Fragen, was sie keine Antwort hatten, oder die Frage, was passiert nach diesem Leben, wo du schickst. Und durch das, dass man das erzählen konnte in Form von der Geschichte, ist das ja fast wie eine Selbsttherapie gewesen. Ich konnte erzählen darüber und darüber erzählen und dann in Zürich gelesen. Und wenn man keine Klarigkeit durch die Geschichte hat, ist das vielfach auch beigetreten, damit, dass man in dem Schicksalhaften, in dem Unerklärlichen irgendwie den Weg gefunden hat. Das war sicher ein Mittel gewesen, das den Leuten wirklich geholfen hat.
Geschichten vom Büssen und von Gerechtigkeit nach dem Tod haben geholfen, das Unrecht und Härte vom Leben zu meistern. Sagen und Geschichten sozusagen als Volkstherapie. Das ist doch eine interessante These, die Bernhard Schmid alias Choco da aus Reckingen in Goms aufstellt. Er, der wöchentlich für seine Hotelgäste so eine Sagen- und Geschichtenabend veranstaltet. Er hat auch eine CD aufgenommen, die Abendsitz beim Choco heisst. Angaben dazu findet ihr bei uns auf der Internetseite srf1.ch unter dem Stichwort Schnabelweit. Das ist es von der heutigen Schnabelweit. Redaktion Markus Gasser und der zweite Teil von der Walliser Luginen und Zellete gehört ihr heute in der Woche, dann mit Gedicht und Geschichten von Toni Laker und von Gaston Roth.